Guten Morgen. Ich glaube, heute Morgen habe ich eine neue Definition für Sommerloch bekommen. Der Chapel ist es eine Meldung wert, wenn auf der Damentoilette eine Brille gefunden wird. Ich war da lang nicht, aber auf der Herrentoilette ist das ganz normal. Ich versuche ab jetzt geistlicher zu sprechen. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Zumindest körperlich kann ich das beurteilen. Den Rest sehe ich ja nicht. Im Livestream kann ich noch nicht mehr beurteilen, ob ihr überhaupt da seid. Aber natürlich fände ich das schön und wünschenswert, wenn ihr nicht nur körperlich hier wärt, sondern auch geistig. Es gibt einfach Situationen, wo beides gefordert ist. Relativ oft. Es gibt diese Geschichte von Wilhelm Busch. Ich meine nicht den genialen Pastor, sondern ich meine wirklich den mit Max und Moritz, der erzählt die Geschichte von dem Hans Guck in die Luft, der immer in den Gedanken irgendwo oben in den Wolken war und mit seinen Füßen ganz woanders. Und irgendwann liegt er dann mit seiner Schultasche die Hafenmauer runtergefallen im Wasser. Heute gibt es die Bilder, da guckt er nicht mehr in die Luft, da hat er ein Handy vor sich, aber der Gedanke ist der gleiche. Manchmal gar nicht so selten ist es wirklich wichtig, dass wir körperlich und geistig an der Sache dran sind. Und da soll es heute Morgen unter anderem drum gehen. Und das trifft auf einzelne Menschen zu. Das trifft aber auch auf uns als Gemeinde zu. Wir sind mit Situationen konfrontiert, die wir ganz praktisch bewältigen müssen, indem wir anpacken, denen wir aber genauso auch auf einer nicht sichtbaren Ebene begegnen müssen. Geistig, im Gebet. Und das kann uns genauso herausfordern, wie eben den Hans Guck in die Luft das unfallfreie Laufen. Als Gemeinde wollen wir heute Morgen von den Erfahrungen lernen, die Gottes Bundesvolk, die Israel, gemacht hat. In der Wüste, auf der Reise mit ihm. Und dazu sehen wir uns eine Geschichte an, die ihr vermutlich alle kennt. Und vielleicht geht euch das so, wie mir das oft geht, wenn ich irgendwo in einem Gottesdienst sitze, so wie ihr heute Morgen, und dann steht vorne jemand und der sagt dann eine Geschichte an, die mir total bekannt vorkommt. Dann rolle ich hoffentlich nur innerlich mit den Augen und denke, ja, gestern Abend haben wir über Sprüche 30, Vers 15 gesprochen. Da steht, der Blutegel hat zwei Töchter, gib her, gib her. Und ich habe gehört, da hat jemand eine Predigt drüber gehalten. Sowas fände ich mal spannend, aber sowas kann ich heute Morgen gar nicht anbieten. Wir werden eine Geschichte hören, die wir alle kennen, und trotzdem, Gott hat mich gerade mit so bekannten Geschichten schon oft immer wieder aufs Neue gesegnet. Ich glaube, zuletzt auf der Gemeindefreizeit haben das einige erlebt. David und Goliath. Ja, und zwar einfach klasse. Also, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Lass uns zum Anfang nochmal beten. Herr, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken für die vielen, vielen Facetten in deinem Wort. Und ich kenne dein Wort schon lange. Und gestern Abend habe ich gedacht, ich kenne es irgendwie doch nicht. Da stehen Dinge drin, die ich bewusst noch nie gehört habe. Danke, dass du uns auch heute Morgen deinem Wort begegnen möchtest, Herr. Danke, dass dein Wort voll ist von deiner Gnade, von deiner Liebe zu uns. Herr, du forderst uns manchmal raus. Vielleicht sprichst du uns heute Morgen an und möchtest uns herausfordern. Und doch ist deine Gnade, deine Güte, deine Liebe, das beherrschende Thema in deinem Wort. Und dafür möchte ich dir danken und ich möchte beten, Herr, dass auch das heute Morgen rauskommt. Jesus, ich bete in deinem kostbaren Namen. Amen. Ja, ich will uns erstmal ganz grob den Kontext geben. Also wir sind in 2. Mose, Exodus, das Buch der Auszug. Israel war auf der Wüstenwanderung. Endlich war diese Zeit in Ägypten vorbei, diese lange, lange Zeit der Gefangenschaft. Mose war der Führer des Volkes, der war eingesetzt und es war kein einfacher Weg aus Ägypten raus. Die Ägypter hatten hart gekämpft. Oder man könnte auch sagen, sie waren extrem stur. Sie haben einfach die Tatsachen nicht akzeptieren wollen. Sie haben das Volk nicht ziehen lassen. Aber Gott hat seinen Plan durchgeführt. Er hat seine Verheißungen erfüllt. Jetzt könnte man ja in so einer Situation meinen, dass die so richtig gut drauf waren, Rückenwind. Die hatten so viele Wunder gesehen in Ägypten, die hatten so viel Segen erlebt. Gott hat sie da rausgeholt Und sie hatten eine Verheißung vor Augen. Sie waren ja jetzt der Meinung, wir gehen in einem überschaubaren Zeitraum in das gelobte Land, das uns schon so lange verheißen ist. Hurra! Und wir wissen alle, so war es nicht. Die Stimmung war ganz anders. Das Volk ist sich am Beschweren. Immer wieder murren sie, immer wieder lehnen sie sich gegen Mose auf und damit ja letztlich gegen Gott, für den Mose ja nur stand. Ja, murren, schönes Wort. Mal war es Hunger. Klar, Hunger macht einen unzufrieden. Und sie haben sich beschwert. Und Gott hat sie doch gehört. Gott hat ihnen die Wachteln geschickt. Gott hat ihnen Manna geschickt. Er hat sie gesegnet. Es war so gut. Dann haben sie wieder gemurrt, weil sie Durst hatten. Und auch da hilft Gott wieder, auf übernatürliche Weise. Mose hat diesen Stab, er schlägt gegen den Felsen, Wasser kommt raus. Gott kümmert sich um sein Volk. Und genau an der Stelle setzt unsere Geschichte ein. Dieser Ort, wo wir hier sind, der heißt Rephidim. Wir wissen nicht genau, wo dieser Ort ist, aber das ist dieser Ort, wo Gott das Volk mit Wasser aus dem Felsen versorgte. Und er hat einen neuen Namen bekommen, weil das Volk da gemurrt hat. Sie nannten den Ort dann Massa und Meriba. Das bedeutet Prüfung und Streit. Kein so ein richtig schöner Name. Und an der Stelle steigen wir ein, 2. Mose 17. Und ich lese uns erstmal den ganzen Text von heute Morgen. Das sind die Verse 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hände aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Also wir sind noch immer an diesem Ort in Rephidim. Irgendwo die letzte Station, bevor Mose dann am Sinai das Gesetz bekommen wird. Und hier taucht jetzt ein Gegner auf, der wird Israel noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel. Geschieht hier ohne irgendeinen Kontext, ohne irgendeine Ankündigung, so aus dem Nichts kommt Amalek und greift an. Wer war das überhaupt, Amalek? Und warum kämpft er gegen Israel? Die Amalekiter waren eigentlich gar keine Fremden. Amalek war ein Enkel von Esau. Esau war der Zwillingsbruder von Jakob. Und Jakob war der Namensgeber Israels. Den kennen wir gut. Jakob war zwar der jüngere der beiden Brüder, aber wir kennen die Geschichte. Er hatte sich das Erstgeburtsrecht erkauft für einen Teller Linsen. Er hatte sich später noch den Segen des Vaters erschlichen durch eine List. Das war Jakob, der Stammvater Israels. Und Amalek war eben ein Enkel von dessen Bruder Esau. Also Amalek und Israel, das war Familie. Die kannten sich. Aber wie das in Familien manchmal so ist. Zwischen Jakob und Esau, da hat's richtig gekracht. Hinterher haben sie sich irgendwo wieder zusammengerauft, es gab Versöhnung, sie konnten ihren Vater zusammen beerdigen. Aber Friede zwischen den Familien hat es offenbar nicht von Dauer gegeben, wie die Geschichte hier zeigt. Und jetzt lagerte Israel, das mittlerweile recht stattlich angewachsene Volk, da irgendwo in einem Gebiet, wo Amalek offensichtlich Besitzansprüche hatte. Das hat die mächtig gestört. Die hatten vermutlich Angst. Aber eigentlich hatten sie doch gar keinen Grund dazu, oder? Es gab Gottes Verheißung. Es gab Gottes Verheißung für sein Volk, für das gelobte Land. Das war doch Teil von Amaleks eigener Familiengeschichte. Die hätten das eigentlich wissen können. Sie hätten wissen können, dass Israel noch nicht am Ziel der Reise war. Sie hätten wissen können, dass Gott sein Volk ans Ziel bringt. Völlig egal, was sie veranstalten oder was sie nicht veranstalten. Aber Wissen allein hilft uns nicht. Wissen ohne Konsequenzen nützt nichts. Hat Amalek dann auch irgendwann gemerkt. Also, die waren im Anmarsch und wir lesen in Vers 9, wie Moses reagiert. Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Wir lesen das hier und das ist uns total logisch. Da kommt Amalek, die schwingen die Schwerter und die logische Antwort ist, wir formieren uns, wir stellen ein Heer auf, wir kämpfen dagegen. Ist uns ja auch total vertraut aus dem Alten Testament. Wie viele Schlachten werden da geschlagen? Gegen wie viele Völker wird Krieg geführt? Aber tatsächlich ist das hier was komplett Neues. Das ist die allererste Kriegserfahrung für Israel nach dem Auszug aus Ägypten. Bislang hatte Gott sie davor bewahrt. Wenn er sie direkt aus Ägypten auf direktem Weg geführt hätte, dann wären sie unweigerlich in die Hände der Philister gelaufen. Das hätte definitiv einen Krieg gegeben. Wir lesen ein paar Kapitel weiter vorne in 2. Mose 13. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott sie nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Gott war also der Auffassung, dass zu dem Zeitpunkt Israel einen Krieg einfach noch nicht verdauen würde. Die waren einfach noch nicht so weit. Das wollte er ihnen nicht zumuten. Und er weiß ganz genau, was er seinen Leuten zumuten kann. Das weiß er auch heute noch. Wir haben die Zusage aus 1. Korinther 10, Vers 13 und die ist so wertvoll. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. So ist Gott. Die Armee der Ägypter beim Auszug aus Ägypten, die hatte er noch völlig allein ohne Beteiligung der Israeliten vernichtet. Den Philistern waren sie aus dem Weg gegangen, da hatte er sie in Umweg geführt. Und jetzt führt er sein Volk mehr und mehr dahin, dass sie eine aktive Rolle einnehmen sollen, dass sie gehorsam sein sollen, dass sie Aufgaben bekommen, dass sie mitwirken. Gott wirkt den Sieg, ja, aber er sucht den Gehorsam, er sucht den Einsatz seiner Leute. Und auch das hat sich bis heute nicht geändert. Wir neutestamentlichen Christen, wir haben Gaben bekommen. Wir können was tun, wir können was einsetzen für Gott. Damit Gott durch uns wirken kann. Er ist es, der wirkt, er bleibt es, der wirkt. Er ist es, der die Gaben verwaltet. Es ist nicht so, dass er uns braucht. Aber er möchte uns mitnehmen. Er möchte uns wachsen lassen. Und so auch das Volk hier. Da würden noch ganz viele Schlachten kommen. Da lesen wir ja von. Aber er beginnt hier die Vorbereitung. Er nimmt sie mit rein. Und ich finde, der Stab, den Mose hier hat und an vielen anderen Stellen, der ist so ein schönes Bild irgendwie von diesem Zusammenwirken Gottes und der Menschen. Mose sagt, ich stelle mich auf den Hügel mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und ein paar Verse weiter vorne, da sagt Gott sinngemäß, Mose, denk dran, nimm deinen Stab mit. Also Mose spricht von Gottes Stab. Er ehrt Gott. Der Stab hat keine Macht. Alles, was mit dem Stab geschieht, geschieht durch die Macht Gottes. Das ist Mose klar und das macht er deutlich, indem er sagt, das ist Gottes Stab, den ich hier in meiner Hand benutzen darf. Aber Gott spricht von Moses Stab. Gott macht damit deutlich, dass er Mose den Stab benutzen soll, dass er Mose auch eine Rolle hat in diesem ganzen Spiel. Gott stellt die Ressource zur Verfügung, aber Mose muss aktiv werden. Beides wirkt zusammen. Und das ist mir heute Morgen ein wichtiger Punkt. Gott könnte alles alleine, aber er möchte uns mitnehmen. Er gibt uns Verantwortung. Es geht ihm um Gemeinschaft. Ich lese die Verse 10 und 11. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte. Und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Also Mose steigt auf diesen Hügel, er nimmt seinen Bruder Aaron mit, er nimmt Hur mit, von dem manche sagen, dass er sein Schwager war. Und gleichzeitig währenddessen sammelt Josua unten das Heer um sich. Josua taucht hier das erste Mal auf. Und ich finde das so bezeichnend, wie er beschrieben wird. Josua machte das, was Mose ihm gesagt hatte. Josua war gehorsam. Es war typisch für ihn. Josua war treu. Josua war loyal. Josua hat ein dienstbereites Herzen. Wir kennen ja aus der Geschichte noch nicht viel über ihn, aber wenn wir mit unserem Wissen, was wir über Josua haben, auf die Person drauf gucken, ich glaube, dann fällt es uns nicht schwer, ihn zu sehen als das, was er war, als ein Hinweis auf Jesus im Alten Testament, der schon den gleichen Namen trug. Jesus ist die griechische Aussprache des Namens Josua, Erlöser. Josua hat Israel später als Nachfolger Moses in das verheißene Land geführt, genauso wie Jesus sein Volk in das verheißene Land führt. Und den sehen wir hier jetzt das erste Mal in einer Arbeitsteilung, wenn man so will. Ja, Josua führt das Heer im Kampf und Mose betet. Mose hat den anderen Part. Ich habe keine Ahnung, was Josua in den Augen Moses zum Heerführer tauglich machte. Ob er irgendwie besonders strategisch denken konnte, ob er eine natürliche Autorität hatte, die Leute begeistern konnte. Keine Ahnung. Was auch immer es war, diese Aufgabe, die er da hat, die muss für ihn komplett unlösbar geschieden haben, die muss überwältigend gewesen sein. Nochmal, das Volk hatte Jahrhunderte in Ägypten in der Gefangenschaft zugebracht. Da war keine Kriegserfahrung. Da war keiner, der auf einer Militärakademie war. Da war keiner, der das irgendwie gelernt hatte. Die waren Sklaven, die waren Zwangsarbeiter. Sie hatten weder technisch noch psychisch irgendeine Erfahrung damit. Ich denke, deswegen wird Gott sie drumherum geführt haben um die Philister, weil er wusste, die würden kneifen, die würden verrückt werden, wenn die in so eine Schlacht gehen. Das war die Ausgangssituation. Eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen. Aber wir sehen eben eine Arbeitsteilung. Sie kämpfen nicht nur, Moses betet. So wichtig. Bringen Körper und Geist hier zusammen. Man könnte sagen, das ist eine vollumfängliche Kriegsführung. Josua und sein Heer kämpfen gegen Fleisch und Blut. Mose und seine beiden Unterstützer kämpfen währenddessen gegen unsichtbare Kräfte, gegen Mächte und Gewalten. So wie Paulus in Epheser 6, Vers 5 uns lehrt, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, weil er erklärt uns, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wenn wir Konflikte haben, dann erleben wir die in der Regel mit Menschen. Das ist schade, aber es ist so. Und so kommt auch hier der Feind in der Person der Amalekiter. Aber der eigentliche Kampf, der findet dahinter statt. Der richtet sich nicht gegen die Amalekiter, der richtet sich gegen die Mächte, die hinter den Amalekitern stehen. Das bedeutet, der Kampf muss ganz offensichtlich auf der körperlichen Ebene erfolgen. Die sind ja jetzt nun mal da mit ihren Schwertern, da muss man was machen. Aber zwingend auch auf der geistlichen Ebene. Die ist genauso real, die ist genauso bedrohlich, die muss genauso ernst genommen werden. Wenn wir allein im Kampf stehen, dann müssen wir versuchen, beides zu berücksichtigen. Wir müssen uns um beides kümmern. Wir müssen einfach tun, was getan werden muss. Und wir dürfen trotzdem nicht träge werden im Gebet. Wir müssen standhaft bleiben. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr mehrheitlich schon Helden in dieser Disziplin. Ich bin da nicht. Ich finde das oft sehr herausfordernd. Es gibt da ganz unterschiedliche Situationen. Wenn ich in einem Gebetstreffen bin, dann ist da eine Zeit, die ist fürs Beten beiseite gesetzt. Da habe ich nichts anderes zu tun. Da fällt mir das gar nicht so schwer. Da mache ich das ganz in der Tradition, in der ich groß geworden bin. Ich falte in der Regel die Hände, ich schließe die Augen, dann sperre ich schon mal einen Haufen Reize aus. Das ist eine Tradition, das ist kein Gebot, ihr müsst Hände falten. Das ist eine Form. Und da komme ich ganz gut mit klar. Für mich funktioniert das. Aber ich bete grundsätzlich auch gerne in anderen Situationen. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad fahre oder wenn ich mit dem Auto fahre. Da halte ich die Augen offen, weil ich das einfach sinnvoll finde. Ich habe auch Dinge zu tun, ich muss schalten, ich muss bremsen. Das geht zwar irgendwie unterbewusst und trotzdem, wenn die Zeit nicht nur fürs Beten beiseite gestellt ist, dann fällt es mir schon schwer, beides zusammen machen. Da kommt es viel leichter zur Ablenkung. Ich denke, ihr kennt das. Und noch schwieriger wird das in Zeiten, die uns in einer besonderen Weise fordern. Zeiten, wo wir richtig unter Druck stehen, dann ist es oft so, dass wir dem Druck in irgendeine Richtung nachgeben. Dann kann es sein, dass wir uns total gelähmt fühlen, uns total einigeln. Wir können eigentlich gar nicht mehr handeln. Wir beten nur noch. Oder, und das finde ich die schlimmere Variante, wir krempeln die Ärmel hoch und wir packen an und wir versuchen, das Ganze irgendwie zu reißen in unserer Kraft und wir vergessen völlig, dafür zu beten. Es ist eben oft schwierig für uns, beides zusammenzubringen. Es gibt ein schönes Wort dafür, Multitasking, aber nur weil es ein schönes Wort gibt, ist es nicht einfacher. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir die Arbeitsteilung von Mose und Josua hier als ein Vorbild nehmen, als eine Anregung. Es gibt einen Teil des Anpackens und es gibt einen Teil des Betens. Warum sollen nicht zwei in der Sache zusammenkommen? Einer betet zu 100% und einer handelt zu 100%. Wenn ich da mathematisch dran gehe, dann komme ich genau bei der gleichen Lösung raus, wie wenn beides mit 50% machen. Könnt ihr nachrechnen. Ich rede jetzt hier nicht von einer generellen Teilung. Also wir zählen jetzt nicht durch. 1, 2, alle, die eine ungerade Zahl haben, die gehen jetzt hier raus und beten künftig. Und alle, die eine gerade Zahl haben, die suchen sich einen Dienst und packen an. Es geht grundsätzlich um einzelne Dinge, um einzelne Anliegen, wo wir das so praktizieren können. Generell sind wir alle zum Dienen und wir sind alle zum Beten berufen. Aber ich glaube, das kann ein guter Weg sein. Und oft machen wir das ja auch schon. Wir haben so eine Teilung, die erleben wir durchaus. Wir haben eine schwere Aufgabe vor uns und wir wissen in der Aufgabe, eine Prüfung oder was auch immer, da bin ich voll in der Aufgabe. Und dann bitte ich jemanden, weißt du was? Bete doch mal um die Zeit für mich. Kämpf du doch mal den Kampf auf der Ebene, die ich dann nicht bedienen kann. Das ist eine gute Sache und das machen wir. Und ein Bereich, in dem die meisten das praktizieren, ist Evangelisation. Jesus hat die Jünger schon zu zweit rausgeschickt. Und ich kenne das auch so. Man geht zu zweit, einer geht ins Gespräch und der andere zieht sich so ein bisschen zurück und betet einfach für die Sache. Man teilt sich diese Aufgabe. Oder das Gebet für den Gottesdienst und die Predigt. Wir machen das hier so, dass wir uns morgens vor dem Gottesdienst treffen. Kommen oben in der Gebetsküche, in der Teeküche. Das ist eigentlich mehr eine Gebetsküche, da gibt es mehr Gebet wie Tee. Da kommen wir zusammen, da beten wir für den Gottesdienst, da beten wir für den Tag, der vor uns liegt. Aber es gibt auch Gemeinden, da findet das parallel statt. Da wird parallel zum Gottesdienst gebetet. Und ich finde das nicht schlecht. Wir kommen hier hin, wir erwarten, dass der Heilige Geist wirkt und wir müssen genauso erwarten, dass die Gegenseite was dagegen hat. Warum nicht das so organisieren, dass es zeitgleich stattfinden kann? Zielgerichtetes Gebet. Ich glaube, das ist wirklich sinnvoll, wenn wir da so ein bisschen strategisch auch drüber nachdenken. Und auch was den Ort angeht. Mose hatte sich hier einen Hügel zum Beten ausgesucht und ich finde, damit hatte er einen richtig guten Ort ausgewählt. Also der Ort bot ihm als erstes mal eine gewisse Übersicht. Er stand da und er konnte runtergucken, er konnte sehen, was da passiert. Und ich glaube, das hat ihn motiviert. Ja, er konnte sehen, wie sein Gebet einen direkten Einfluss auf das Geschehen nahm. Manchmal ist das so, dass Gott uns sehr, sehr schnell sehen lässt, wie unser Gebet einen Einfluss genommen hat. Wir bekommen ganz schnell mit, da ist was passiert. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn in Gebetsgemeinschaften zusammengetragen wird, was so an kurzfristigen Gebetserhörungen da war. Man hat das oft gar nicht so auf dem Schirm, weil gefühlt brauchen wir doch sehr oft sehr viel Geduld. Wir haben irgendwelche Themen und die bewegen wir über einen langen Zeitraum und wir sehen einfach nicht, dass was passiert. Wir trösten uns, dass Gott uns durch die Geduld lehren will, dass er uns weiterbringen will, aber wir empfinden es nicht gerade als angenehm. Aber wie auch immer, ich finde es gut und ich finde es hilfreich, wenn wir eine gute Verbindung zu der Sache haben, für die wir da beten. Wenn wir zum Beispiel für verfolgte Christen beten, ich sage jetzt mal in Pakistan, dann machen wir das wahrscheinlich relativ oberflächlich. Wir haben eine grobe Vorstellung davon, wie die Situation in Pakistan sein könnte und wir beten da so drüber. Wenn wir aber Leute einladen aus der Mission oder von Open Doors oder von AVM, die hierher kommen, die uns Bilder zeigen, die uns erzählen, wie es da vonstatten geht, dann können wir ja schon viel konkreter beten. Ich denke, dann werden unsere Gebete intensiver. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter denken, wir hätten sogar die Möglichkeit, dahin zu gehen. Wir könnten die Leute kennenlernen, wir könnten sie sehen, wir könnten sie hören, wir könnten wirklich ihr Schicksal teilen. Wie viel intensiver wären unsere Gebete? Einfach, weil wir uns die Anliegen sichtbarer, greifbarer machen. Mir ist unser Pastor eingefallen, der sonntags, bevor wir hier zusammenkommen, betend durch die Räume geht. Das macht er, solange ich ihn kenne. Der ist sonntags morgens hier, der geht durch den Saal, der geht durch die Kinderräume, der betet für die Dienste, die da stattfinden. Nicht, weil jetzt von dem Saal irgendwie was Besonderes ausging, sondern weil er hier die Bühne sieht und dann fällt ihm das Team ein, das vorne stehen wird und er sieht die Plätze und er lässt sich da einfach anregen durch die Dinge, die er sieht. Und das Sehen funktioniert natürlich in beide Richtungen. Also wenn Mose auf das Schlachtfeld sehen konnte, dann konnten die vom Schlachtfeld auch auf ihn sehen. Die wussten, da oben steht unser Anführer und der ist in direktem Kontakt mit Gott. Der hat die Hände zum Himmel ausgestreckt, das war ein sichtbares Zeichen für sie. Der ist dran, der betet für uns. Das hat sie motiviert. Menschen bezeugen, dass sie Kraft empfangen, wenn sie wissen, dass für sie gebetet wird. Das hören wir immer wieder. Darum ist es gut, wenn wir auch kundtun, dass wir für Leute beten. Nicht um uns gut darzustellen, nicht irgendwie als Show. Bete in deiner stillen Kammer, da ist die Bibel eindeutig. Aber es hilft Menschen, wenn sie wissen, da denkt jemand im Gebet an mich, da kämpft jemand diesen geistlichen Kampf für mich. Unsere verfolgten Geschwister zum Beispiel, die bekommen Karten geschrieben und wir hören immer wieder, dass das eine unheimliche Ermutigung ist, wenn die, die glauben, dass sie völlig vergessen sind, erfahren, das sind Leute, die treffen sich, um für uns zu beten. Oder unsere Kranken. Wir beten für die in jedem Gebetstreffen. Aber wenn wir es denen sagen, das motiviert. Mose sah den Kampf. Die Kämpfer sahen Mose. Und Gott machte deutlich, dass der Sieg vom Gebet abhing und damit letztlich ja von seinem, von Gottes Eingreifen. Gehört ja schon irgendwie zu den ganz großen Rätseln unseres Glaubens. Auf der einen Seite sehen wir den souveränen Plan unseres allmächtigen Gottes und der wird sich erfüllen. Das wissen wir, das glauben wir ganz fest. Egal was wir tun oder was wir nicht tun, Gott kommt ans Ziel. Die Amalekiter waren gerade dabei, das zu lernen. Auf der anderen Seite ist es aber eben doch so, dass Gott unsere Gebete möchte und dass die Bibel uns bezeugt, unser Gebet bewegt Gottes Arm. Er möchte, dass wir so beten, als würde alles von unseren Gebeten abhängen. Und ich denke, genau das tat Mose. Er betete voller Inbrunst und mit vollem Körpereinsatz. Ich lese nochmal Vers 12 und 13. Aber die Hände Moses wurden schwerer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände. Auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Also es war nicht nur für Josua ein körperlicher Kampf, sondern auch für Mose. Die Haltung, die er eingenommen hatte, die war extrem anstrengend. Früher mal einen Sport gemacht, wo man beim Warmmachen so die Hände ausbreitete. Das geht gar nicht lang. Die werden so schwer und dann fangen die Hände an zu zittern und das wird Mose erlebt haben. Alles tut weh und er musste einfach zwischendurch immer wieder entspannen. Ging gar nicht anders. Er musste die Hände runternehmen und sich mal ausschütteln. Das Tragische war ja, dass die Schlacht ablief, als wäre da irgendwie so ein Neigungsschalter an seinem Arm. Dem Moment, wo er den Arm runternahm, sah er, was da unten passierte, dass die Schlacht kippte. Ich habe versucht, mir vorzustellen, was das mit ihm gemacht hat. In dem Moment, wo seine Arme fallen, fallen da unten Leute aus seinem Volk. Wie wird er die Zähne zusammengebissen haben? Wie wird er versucht haben, da irgendwie die Arme möglichst lange oben zu lassen? Ich habe überlegt, ob ich irgendeine Situation benennen könnte in meinem Leben, wo ich so konkret die Wirkung von meinem Gebet erlebt hätte und mir ist nichts eingefallen. Wenn ihr was habt, kommt nach dem Gottesdienst zu mir. Ich bin total gespannt. Das war schon eine richtig besondere, spezielle Situation, die das Volk hier erlebt. Und trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung, dass auch wir die Erfahrungen machen, dass Beten mal leicht und mal wirklich schwer sein kann. Es gibt Zeiten, seien jedem gegönnt, da sind wir ganz locker. Wir sind in gelöster Stimmung. Wir haben einfach dankbare Herzen, weil alles so gut läuft und wir beten fröhlich vor uns hin und geben Gott die Ehre. Aber ein andermal empfinden wir unsere Gebete wirklich als einen echten Kampf. Vielleicht, weil es uns gerade so schwerfällt, überhaupt zu beten. Wir sind müde. Wir sind abgelenkt. Wir wollen und wir schweifen immer wieder ab. Es fällt so schwer. Wir sind so platt. Oder weil wir gerade in irgendeinem Loch sind. Wir haben Zweifel an unserem ganzen Glauben. Wir sitzen so richtig in einem tiefen Tal und wir können uns gar nicht aufraffen zu beten. Es ist ein richtiger Kampf. Oder es ist ein Kampf, weil das Thema so brennt, weil es uns so einnimmt, weil wir so bewegt sind, dass wir wirklich mit aller Inbrunst, die wir irgendwie aufbringen können, beten wollen und richtig im Gebet ringen. Ein Wort aus dem Neuen Testament. Paulus grüßt die Kolosser von einem Bruder namens Epaphras und den beschreibt er als jemanden, der alle Zeit in den Gebeten für die Gemeinde ringt. Beten kann anstrengend sein. Beten kann ein richtiger Kampf sein, kann richtige Arbeit sein. Aber es lohnt sich, wie wir sehen. Und die Geschichte vom betenden Mose, die wäre nicht fertig betrachtet, wenn wir nicht auch Aaron und Hur erwähnen würden. Das sind die beiden, die dem Mose die Arme stützen, die hochhalten. Ja, das war hier eine ganz praktische Angelegenheit. Die haben die gepackt, aber natürlich kann man das Ganze auch übertragen. Man könnte eine ganze Predigt darüber halten, was es bedeutet, heute jemandem die Arme zu stützen. Ich bin mir sicher, der Andrew denkt im Moment viel darüber nach, wenn er die Gemeinde übernimmt, dass Leute da sind, die ihm die Arme hochhalten, weil er es alleine nicht packen würde. So wie bei Mose hier. Es war Moses Aufgabe zu beten, ja, aber das Anliegen war so groß, die Aufgabe war so groß, dass sonnenklar war, er würde das alleine nicht schaffen können. Und auch wir sehen uns manchmal mit Aufgaben konfrontiert. Die sind einfach so groß, dass wir das alleine nicht bewältigen können. Und dann ist es gut, wenn wir uns Unterstützung holen. Manchmal sind wir zu stolz dafür. Aber Stolz ist keine Geistesgabe. Demut ist eine. Und selbstverständlich wollen wir auch im Gegenzug unterstützen. Da, wo anderen die Arme schwer werden. Wo wir sehen, dass Geschwister in den Kampf geraten, ins Straucheln geraten. Wo wir merken, dass sie nicht klarkommen. Wir sind alle Glieder an einem Leib. Wir können nur zusammen funktionieren. Hätte Mose keine Unterstützung gehabt, Mose hätte nicht im Gebet durchgehalten. Hätte Mose nicht gebetet, wäre die Schlacht nach menschlichen Maßstäben entschieden worden. Und die menschlichen Maßstäbe haben wir uns eben angeguckt. Aller Voraussicht nach wäre Israel vernichtend geschlagen worden. Weil Mose aber gebetet hat, wurde die Schlacht in der unsichtbaren Welt entschieden. Sein Gebet hat über Leben und Tod entschieden. Sein Gebet hat den Lauf der Geschichte verändert. Kann das vielleicht sein, dass wir als Gemeinde viel siegreicher wären, wenn wir das mehr verinnerlichen würden? Unsere Gebete gehen um Leben und Tod. Wenn wir für Verlorene beten, dann geht es um Leben und Tod. Unsere Gebete verändern den Lauf der Geschichte. Ich glaube, die weltweite Gemeinde, die könnte so viel mehr bewegen, wenn sie in dem Bewusstsein beten würde, dass es wirklich darauf ankommt. Ja, und der Josua, den haben wir noch so ein bisschen außen vor gelassen. Wenn doch letztlich sowieso Gottes Wille zum Tragen kommt und wenn doch Mose und seine Gebete so wichtig waren, war es dann überhaupt noch nötig, dass er sich da unten eine Truppe formiert, dass er die Leute der Gefahr aussetzt? War das nicht irgendwie so ein bisschen wie Gürtel und Hosenträger? Ich glaube, wir sind uns einig, dass Gott uns nicht braucht. Gott hat unsere Hilfe nicht gebraucht, als er die Welt erschaffen hat. Er hat die Hilfe nicht gebraucht, als er Israel aus Ägypten rausgeholt hat. Da hat er ganz alleine den Stöpsel vom Meer gezogen und ihn nachher wieder reingedrückt. Aber Gott ist an der Beziehung zu uns interessiert. Er hat uns erschaffen, um mit uns zu interagieren. Er möchte uns als Anbeter sehen. Wir sollen unsere Ressourcen, die er uns gegeben hat, einbringen. Ja, wir sind doch von Gott so reich beschenkt. Wir haben Gaben bekommen. Wir haben schon so vieles. Wir bitten für vieles, aber wir haben schon so vieles, was wir einsetzen können, was wir nutzen können, was wir geben können. Ich glaube, Gott sieht uns hier auch ein Stück weit in der Pflicht. Er hat uns eine Rolle in seinem Plan zugedacht. Er hat uns einen Missionsauftrag gegeben. Er hat einen Grund, warum er Gemeinden an einen Ort wie diesen setzt. Wir sind zum Dienen berufen. Gott ist es, der unsere Aufmerksamkeit, unsere Anbetung und unseren Dienst verdient. Und das will ihn der Teufel streitig machen. Als Jesus ganz am Anfang seines Dienstes verführt werden sollte, da hat Jesus dem Teufel geantwortet: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das ist ein Gebot an uns, aber das sollte kein Gebot sein, dass wir irgendwie aus Druck erfüllen. Ja, wenn wir in der Beziehung zu Gott leben, dann wird unser Wunsch wachsen, ihm zu dienen. Das wird immer inniger werden. Je besser wir Gott kennenlernen, je näher wir Jesus kommen, desto stärker wird der Wunsch in uns werden, ihm auch zu dienen. Und noch ein Argument. Gott möchte, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Paulus erklärt in Römer 8, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also wenn es Gottes Wunsch ist, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen, naja, dann müssen wir uns Jesus angucken. Ist Jesus gekommen, um sich bedienen zu lassen, oder ist er gekommen, um zu dienen? Bei allem, was Jesus getan hat, hatte er den Willen des Vaters im Auge. Er hat gepredigt zur Ehre Gottes. Er hat geheilt zur Ehre Gottes. Er hat gelebt zur Ehre Gottes. Wahre Größe im Reich Gottes setzt Jesus mit der Bereitschaft zum Dienen gleich. Er sagt in Matthäus 20, 26 bis 28, unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Denken wir nur an den letzten Abend Jesu mit den Jüngern, wo er ihnen die Füße gewaschen hat, wirklich den allergeringsten Dienst getan hat. Also wenn es Jesus hauptsächlich ums Dienen ging und es Gottes Wille ist, uns Jesus ähnlicher zu machen, dann ist es auch recht offensichtlich, dass wir dienen wollen sollten. Auf das Wollen kommt es an. Ja, nicht, weil jetzt irgendeiner von vorne gesagt hat, du musst, und weil irgendein Pflichtgefühl in uns entsteht. Das ist gesetzlich. Das hat keinen Wert. Das lehrt 1. Korinther 13. Der Wunsch soll in uns reifen. Wir wollen uns von Gott verändern lassen, dass wir diesen Willen entwickeln, ihm was zurückzugeben. Gut, wir halten also fest, dass es auf beides ankommt. Einmal darauf, sich bewusst im Gebet auf Gott zu fixieren, so zu beten, als ob alles davon abhängt. Und auf der anderen Seite, dass wir eben auch anpacken, dass wir unsere Gaben, unsere Hände, unsere Füße, dass wir all diese Dinge einbringen, so gut wir eben können. So, und jetzt ist hier die Schlacht geschlagen. Was kommt danach? Ich lese nochmal die letzten Verse des Kapitels. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Also die Schlacht ist vorbei. Die Amalekiter haben wieder erwarten eine krachende Niederlage eingefahren. Sie sind vernichtend geschlagen worden. Aber für Gott war die Sache damit noch nicht erledigt. Gott spricht zu Mose und Mose soll es dem Josua weitergeben. Es ist sein Wille, dass Amalek komplett vom Erdboden verschwindet. Das ist hart. Warum ist das so? Ich kann nur einen Erklärungsversuch anbieten. Amalek war das erste Volk. Und an dem ersten wird gerne ein Exempel statuiert. Das erste Volk, das gegen Israel in den Kampf zog. Aber Israel stand unter dem besonderen Schutz Gottes. Ich glaube, Sacharja hat es gesagt: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Die Amalekiter waren die Ersten und die Amalekiter waren extrem niederträchtig. 5. Mose, da wird beschrieben, wie sie diesen Krieg geführt haben. 5. Mose 25, Vers 17 und 18. Gedenke daran, was Amalek dir antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt. Alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst. Und wie er Gott nicht fürchtete. Das ist schon niederträchtig, die Israeliten da anzugreifen, wo sie besonders verwundbar waren. Ganz hinten im Zug, wo die Alten, die Kinder, die Kranken, die Schwachen waren, da wollten sie ihre Beute machen. Und das Volk wollte Gott vom Erdboden vertilgen. Es war im Ernst. Mose sollte das aufschreiben, für die Nachwelt notieren. Er sollte es Josuas Ohren einprägen, auch ein schöner Ausdruck. Ja, schon mit dem Gedanken, dass Josua der war, der die Leitung von Mose übernehmen würde. Und wie beendet Moses den Tag? Er gibt die Ehre dahin, wo sie hingehört. Er gibt Gott die Ehre. Mose, als sie abends zusammengekommen sind, der war mit Sicherheit fix und fertig. Dem wird alles wehgetan haben. Der hatte alles gegeben, was er konnte. Und bestimmt war der mit Josua total zufrieden. Der hatte einen riesigen Job gemacht. Das allererste Mal ein Heer formiert, in die Schlacht geführt. Aber Mose kam nicht auf den Gedanken, sich dafür zu feiern oder Josua zu feiern. Mose hat die Ehre dahin gegeben, wo sie hingehörte. Er hat den Herrn dafür gepriesen. Und er baut ihm einen Altar und preist ihn mit einem Titel, der heißt Yahweh Nissi. Der Herr ist mein Banner, oder in manchen Bibeln steht, der Herr ist mein Feldzeichen. Und so ein Banner, so ein Feldzeichen, das kennt ihr aus den historischen Filmen, das wurde im Krieg hochgehalten, das bot Orientierung, da haben die Leute im Kampf drauf geguckt. Und genau das war die Funktion, die Gott hier für Mose hatte. Mose hat auf den Herrn gesehen. Der Herr war Moses Feldzeichen. Und wir dürfen uns da einreihen. Jesus ist unser Banner geworden. Jesaja spricht von dem Wurzelspross Davids, der ein Feldzeichen für die Völker wird. Und er meint Jesus. Das ist der, auf den wir in unseren Kämpfen schauen können. Als er am Kreuz hing, er sah es aus, als hätte er verloren. Er sah es aus, als wäre das Banner umgefallen und hat im Dreck gelegen. In Wirklichkeit war das Banner erhöht und jeder konnte es sehen. Wir haben da unseren siegreichen Anführer gesehen, diesem Kreuz von Golgatha. Tja, und was ist aus Gottes Aufgabe geworden, um das noch abzuschließen? Wurde Amalek vernichtet? Erstmal nicht. Im 4. Mose, da hat Bileam nochmal eine Prophetie über die Amalekiter ausgesprochen. Er hat gesagt, am Ende wird das Volk Amalek untergehen. Und dann tritt hunderte Jahre später Saul auf die Bildfläche auf und noch der musste gegen Amalek kämpfen. Und der hätte eigentlich Amalek, ja, der hätte den Sack zumachen sollen. Der hätte sie vernichten sollen. Der hätte den Bann an ihnen vollstrecken sollen. Wir wissen alle, er hat es nicht getan. Das war der Stolperstein, über den er gestolpert ist, hat ihn letztlich den Thron gekostet. In den Chroniken steht dann, dass der Rest der Entflohenen von Amalek in den Tagen des Königs Hiskia erschlagen wurde. Gott erfüllt seine Verheißungen, Gott erfüllt seine Pläne und er kommt zum Ziel. Wir haben heute Morgen von Kämpfen gehört, die sowohl auf einer körperlichen wie auch auf einer geistlichen Ebene stattfinden. Und wir haben zwei geistliche Schwergewichte gesehen, Mose und Josua, die zusammengearbeitet haben und die noch einen Aaron und einen Hur mit dazugenommen haben, um sie zu unterstützen. Das betone ich nochmal, weil ich uns so gut kenne, die wir so oft glauben, dass wir irgendwie alleine klarkommen. Gemeinschaft, schön, brauche ich nicht unbedingt, Probleme, Schwäche zeigen in der Gemeinde, ganz dumme Idee, nein. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir müssen füreinander da sein. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du die Möglichkeiten dafür schenkst. Ich danke dir für die Geschwister. Ich danke dir für dein Werk, Herr, für alles, was du uns mitgegeben hast an Möglichkeiten. Danke, dass wir unsere Lasten teilen können, weil du unsere Lasten getragen hast, Herr. Danke, dass wir unsere Lasten bei dir loswerden können und wir uns da gegenseitig drin unterstützen können. Danke für diesen Tag, den du geschenkt hast, für die Zeit, die wir jetzt noch haben, auch nachher, wenn wir die Coffee Bar gehen, Herr. Danke, dass wir da Gespräche über genau diese Dinge führen können. Danke, dass wir füreinander beten können. Herr, wir danken dir für diese Möglichkeiten und wir wollen dich bitten, dass du uns auch den Mut und die Entschlossenheit gibst, diese Möglichkeiten in Angriff zu nehmen. Amen.